ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Die ARD Radio Kulturnacht ist das Übertragen von Bayern 2, NDR Kultur, Radio Bremen 2, SWR 2, WDR 5, Antenne Saar, von Radio 3 vom RBB und von MDR Kultur. Und wir haben uns in den vergangenen Tagen und Wochen durch die literarische Landschaft geschaltet, haben uns Autorinnen und Autoren in diverse Studios geholt und mit ihnen über ihre neuen Bücher gesprochen. Und dabei haben wir uns in ganz unterschiedliche Zeitmaschinen gesetzt. Das ist ja das, was Literatur kann, uns in eine Zeit mitnehmen, die wir selbst nicht erfahren haben oder auch in Zeiten, an die wir uns nur noch ganz vage erinnern.
Ja, genau. Ich muss da immer an Umberto Eco denken. Der hat mal gesagt, wer nicht liest, der wird vielleicht 70 Jahre alt, aber wer liest, der wird 5000. Und ich glaube, wir können uns für diese Sendung echt ein paar Jahrzehnte gut schreiben. Ich habe zum Beispiel Christine Koschmider zu Gast, die in die 70er der alten Bundesrepublik führt, aber auch in die Verbrechenszeit des Nationalsozialismus. Und das ja wirklich erstaunlich, alles anhand von Mode erzählt. Und dann, ein ziemlicher Sprung, Aria Aber, eine junge amerikanische Autorin, die ihren Debütroman selbst ins Deutsche übersetzt hat, die schickt uns nochmal ins Techno-Berlin der 10er Jahre. Also so ein paar Erinnerungen haben wir da auch noch, oder?
Allerdings gibt es so ein paar Erinnerungen, was Techno-Berlin angeht, der 10er Jahre. Also so die härteste Tür der Stadt, das Berghain, die habe ich wirklich als sehr hart erlebt. Und das trifft mich bis heute noch, dieser Moment, wo die nicht aufging für mich irgendwann mal um 3 Uhr morgens in Berlin. Und wenn wir über Zeitkapseln sprechen, das trifft auch für Annette Gröschner auf jeden Fall zu. Sie schreibt einen Roman, in dem die Welt, die untergegangene Industriewelt der DDR nochmal in 1000 Einzelheiten entsteht, bis hin zum Geruch. Also sie hat so wirklich auch so ein Faible dafür, den Geruch in den Klamotten, den schreibt sie. Das Ganze geht noch bis 23 Uhr. Die Literatur und ihre Zeitkapseln. Den Anfang in dieser Stunde macht Katrin Schumacher im Gespräch mit Christine Koschmider.
Und jetzt geht es um den Stoff, aus dem Geschichte gemacht ist. Im wahrsten Sinne eine Familiengeschichte mit Löchern im Gewebe, das ansonsten aus Nylon, Perlon oder Nuit France ist. Frühjahrskollektion, gerade im Kanon Verlag erschienen. So heißt der neue Roman von Christine Koschmider, die jetzt hier zu Gast ist. Hallo.
Hallo.
Ihr fünfter Roman und das nach zwei sehr autofiktional gehaltenen Büchern. Einer, der in Gebiete führt, da konnten Sie mit Jahrgang 1972 eigentlich gar nicht selbst hingelangen. Wir sind nämlich Mitte der 60er Jahre in der Bundesrepublik, vor allem in Kassel und 20 Jahre früher im Ghetto Litzmannstadt in Lodz oder Wutsch. Eine Familiengeschichte, drei Hauptfiguren, einige Nebenfiguren. Es gibt Mutter Lilo, Vater Harry und Tochter Reni. Das sind die Hauptfiguren, aber im Zentrum steht eigentlich etwas übergreifend Figürlicheres, nämlich die Mode. I realize you could say things with clothes. So zitieren Sie den ikonischen Modedesigner Rudi Gernreich gleich am Anfang. Und ja, wann haben Sie festgelegt, mein neuer Roman, den erzähle ich über die Mode. Wie kam es dazu?
Möglicherweise ist das eine dritte Ausgeburt der autofiktionalen Erzählung. Und zwar nicht, weil der Roman autofiktional wäre, sondern anzuerkennen, was mich eigentlich interessiert und wer ich bin, jetzt als nüchterne Person. Und ich war schon immer an Mode selber interessiert und bin auch ein durchaus eitler Mensch. Und ich hatte aber das Gefühl, dass Literatur Topoi sich sozusagen an anderen Dingen abzuarbeiten haben. Zum Beispiel an Ghettos, zum Beispiel an Politik, zum Beispiel an hochwertigen Themen. Und habe dabei meine eigene schlimmes Ranking, meine Hierarchie bemerkt, dass ich also Mode offenbar als weniger intellektuell gütiges Thema angesehen habe. Und dann habe ich gedacht, an kaum einem anderen Genre oder Schwerpunkt lässt sich besser über Körperbilder, Rollenbilder, Familienbilder, Produktionsthemen, Arisierung und Enteignung, Textilindustrie, also es lässt sich alles über Mode erzählen.
Und die Geschichte, die Sie jetzt geschrieben haben, beginnt 1964. Lilo hat eine Idee, sie ist Modeschneiderin. die schon das knielange Schwarze erfunden hat. Die möchte eine Bademodenkollektion aus elastischen, bunten Stoffen auf den Markt bringen. Werbeslogan ist Lilo Bar, Bademoden für ausgedehntes Schwimmvergnügen. Also es geht um Stoffe, die durchaus so ein bisschen elastisch sind. Ihr Mann Harry, der kutschiert derweil im Reisebus Kriegswitwen und Mütter zu den Gräbern ihrer Männer und Söhne an die Westfront. Und die Tochter Reni, die ernährt sich von Wodka-Wattebällchen. Sie ist Manneke und das geht nur ohne Essen. Um direkt in die Geschichte zu steigen, bleiben wir erstmal bei Lilo. Was genau ist ihr Traum?
Das ist eine interessante Frage. Sie hatte mal, als sie eine junge Frau war, den Traum, an die Modeschule zu gehen. Und da ist sie abgelehnt worden. Und seitdem ist sie eigentlich zu einer Improvisateurin geworden. Sie haben es eben schon erwähnt. Sie hat das kleine Schwarze, das hat sie ja nicht erfunden. Das gab es ja bereits. Und nach dem Krieg waren Stoffe knapp. Und sie war da schon eine clevere Geschäftsfrau. Sie hat abgelegte Trauerbekleidung nach einem Jahr Trauerzeit den Menschen abgekauft und daraus das kleine Schwarze geschneidert. Jetzt sagt sie, wir sind im Wirtschaftswunder, die Trauerzeit ist vorbei. Jetzt geht es an neue Materialien und neue Bilder. Und die Frage ist, ihr Traum ist nicht der klassische Emanzipationstraum. Also die ist bei weitem nicht Women's Lib oder irgendwie sowas. Aber die will schon ihre Stelle, ihre Besonderheit markieren in diesem Leben. Die lebt in Nordhessen, das auch als Hessisch-Sibirien häufig karikiert wird. Und die sieht einfach nicht ein, dass in den Erzählungen, die herrschen, ihr als Frau oder ihr als Kurzwarenhändlerin oder ihr als über 50-jähriger Frau, also dass ihr bestimmte Rollen zugewiesen werden. Die will einfach was. Und ob das jetzt die elastischen Bademoden sind, die sind es halt jetzt. Wir haben ja nicht umsonst gerade über den hohen Stellenwert im Roman von dehnbaren Materialien gesprochen. Also Lycra ist da gerade in den USA von DuPont erfunden worden. Das heißt in Deutschland noch nicht Lycra, das heißt dann noch Elastan und Spandex und Dollastan. Aber für Lilo ist sozusagen diese Dehnbarkeit und Elastizität, die ist zum einen steht stellvertretend für alles, was sie bisher in ihrem Leben hingekriegt hat und wie sie es handhabt. Und ich glaube, es ist so ein bisschen der Versuch oder das Bedürfnis zu sagen, das Material und die Welt soll sich den Gegebenheiten, also in dem Fall den Körpern, aber eben auch ihren Bedürfnissen anpassen und nicht immer zu umgekehrt.
Ja, das ist aber wahrscheinlich ihr Problem, weil diese Geschichte, die hat einen wahnsinnigen Sog, muss man vielleicht erstmal sagen. Auch weil sie die ganze Zeit mit Wissen und Nichtwissen und mit Geheimnissen hantiert. Also eigentlich hat jeder hier persönliche Geheimnisse, aber man kann auch sagen, die ganze Gesellschaft selbst hat ihr dröhnendes Schweigen, weil eben der Krieg nach 20 Jahren immer noch da ist. Und dann eben nicht die Menschen sich dem anpassen, sondern sie versuchen die Geschichte oder Geschichte rückwärts anzupassen, dehnbar zu machen für sich und ihr Leben in dem Moment.
Ja, vielleicht sollte man dazu sagen, für diejenigen, denen das nicht sofort abrufbar ist, dass ja die Jahre zwischen 63 und 68 jetzt auch nicht nur fürs Wirtschaftswunder, fürs Ausklingende stehen, und fürs Aufkommen der Versandhäuser, sondern eben auch die Zeit sind, wo nach dem Ende der Ulmer Einsatzgruppenprozesse, die waren Ende der 50er Jahre, man angefangen hat festzustellen, dass es da noch eine Menge gibt, wo es hinzugucken notwendig ist. Also man hat in Ludwigsburg die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen gegründet. Fritz Bauer hat angefangen zu ermitteln im Auschwitz-Komplex, zusammen mit seinen Staatsanwälten, waren keine Frauen. Und die Auschwitz-Prozesse haben 1964 begonnen. Das heißt, dass alle, die in irgendeiner Form im Nationalsozialismus eine Funktion in irgendeiner Behörde hatten, vor allem in den besetzten Ostgebieten, plötzlich das Gefühl hatten, sie stehen erneut unter Beobachtung. Ja, und das ist so ein bisschen die Grundstruktur, in der sich da alle versuchen, elastisch mehr oder weniger zu bewegen.
Ja, und nicht nur unter gesellschaftlicher Beobachtung oder juristischer Beobachtung, sondern es sind tatsächlich auch junge Menschen, die auf die Geschichte gucken und sagen, Moment mal, hier war ganz viel nicht in Ordnung und wir müssen tatsächlich diese Namen auch wieder ans Licht bringen, derer, die da gefehlt haben.
Die Namen ans Licht bringen zum einen und auch, es gibt von Ingo Müller, das ist ein Jurist, ein wirklich mind-blowing, augenöffnendes Buch, furchtbare Juristen, in denen er nachzeichnet, wie es auch kommt, dass so viele Täter im Nachkriegsdeutschland weggekommen sind, weil ja natürlich sämtliche Ministerien, Institutionen, gesellschaftlichen, relevanten Institutionen mit Personal besetzt werden mussten. Und man hatte einfach kein wenig unbelastetes Personal. Und dann hat man zurückgegriffen, gerade in der Justiz und erschreckend in der Justiz, auf die Richter, Staatsanwälte, das ganze Justizpersonal, das man aus dem Nationalsozialismus hatte. Und die hatten natürlich an nichts weniger ein Interesse, als nicht den ganzen Dreck wieder aufzuwirbeln und sich und andere zu belasten.
Wie haben Sie sich eigentlich in diese Nachkriegsgesellschaft 1960 eingearbeitet, rein recherchiert? Weil es ist schon sehr, sehr detailreich, nicht nur was jetzt die juristischen Abläufe betrifft oder das, was da medial passiert, sondern auch einfach ja, Marken und Lebensgefühl und Farben und Stoffe und so weiter. Also Sie mussten sich ja irgendwie reinarbeiten.
Das war tatsächlich eine Frage, die sich mir schon vorab gestellt hatte. Gar nicht, wie recherchiere ich, sondern ich hatte angesichts der um sich greifenden Kritik am Kontrafaktischen, das uns heute gerade alle so ein bisschen zu überfluten scheint, also Informationen, die sehr emotional sind und die wir nicht einzuordnen vermögen, und habe mich gefragt, wenn ich heute immer gucke auf Menschen, die ihr Bild vielleicht nur aus der Bildzeitung oder so zusammenbasteln, wie wäre es denn, man würde in der Vergangenheit gucken, als wir noch kein Internet hatten und weniger Fernsehen, und Menschen zum Beispiel nur in der sogenannten Yellow Press, also in Platschzeitschriften und in solchen Illustrierten, ihr Weltbild montiert hätten. Und da kam ich relativ schnell auf die Bunte. Und dann habe ich tatsächlich 3 Jahrgänge der Bunten bei eBay ersteigert, aus den Jahren 63, 64, 65. Weil man natürlich in Archiven oder der deutschen Bücherei kann ich alles zu Gerichtsprozessen und historische Fakten finden. Aber welche Namen damals Kunstfaserprodukte hatten, Dollarstan, Westan und so weiter und so fort, welche Gesichtscremes man benutzt hätte, welche Automarken angesagt waren und dergleichen mehr, bis hin zur Lieblingsspeise von Prominenten, die immer auf der letzten Seite der Bunten abgedruckt waren. Das war eine große Freude.
Ja, man kriegt dann viel Cocktailwürstchen mit und so seltsame Fruchtcocktails und aber auch Abnehmpillen. Die Tochter Reni, die nimmt so ganz seltsame Pillen, musste ich auch erstmal googeln, genau, was das ist. Oder auch Lilo lässt sich einen Fertig-Bungalow hinstellen, ein Hösch-Bungalow. Musste ich dann auch nochmal im Netz gucken, wie sah denn der eigentlich aus? Also man kriegt schon Lust, selber nochmal in diese Zeit zu steigen. Man kennt auch einige der Figuren gar nicht mehr so richtig. Also zum Beispiel der von Ihnen zitierte Rudi Gernreich, der dann auch auftaucht in dem Roman. Da musste ich erstmal gucken, das war der Erfinder des Monokini.
Ja, also Rudi Gernreich ist tatsächlich eine extrem faszinierende Figur. Und ich, eitel und Mode und so, mir sagte der Name vorher auch nichts. Der ist ein in Wien geborener jüdischer, ursprünglich Sohn einer Schneiderin. Die sind in Exil gegangen, ich glaube 1938 schon, in die USA. Dort hat er erst eine Ausbildung zum Tänzer angefangen, bis er dann Kostümbildner wurde und hat dann von Los Angeles, von der Westküste aus, versucht, irgendwie die Modeszene in New York zu erobern. Und hatte aber sehr, sehr klare Vorstellungen davon, und Sie haben das vorhin schon ansatzweise zitiert, für ihn war Mode nicht einfach etwas Dekoratives, sondern diente im wahrsten Sinne des Wortes mit dazu, politische Verhältnisse abzubilden, zu gestalten und an der Befreiung der Frau dahingehend mitzuwirken, dass er sagte, dieser Monokini, das war ja quasi eine Badehose, die bis zur Hüfte ging und die keinen Brustteil hatte, sondern nur so 2 Bändel, die zwischen den nackten Brüsten um den Hals gingen. Und heute wird das häufig so verkauft, als sei das irgendein sexistischer Mist gewesen oder als habe er auch nur für die Öffentlichkeit das gemacht. Rudi Gernreich hat ursprünglich diesen Monokini überhaupt nicht vor die Produktion entworfen. Der wollte den auch gar nicht verkaufen. Der wollte nur zu Ende denken, wie die endgültige Befreiung des weiblichen Oberkörpers, das der männliche ja schon längst hatte, aussehen würde. Und das ist nur eins von vielen, vielen Beispielen dessen, wie Rudi Gernreich Mode geprägt hat. Also der Mann ist wirklich für mich eine große Entdeckung gewesen.
Diese Idee, dass Mode politisch ist, die hat sich ja nicht geändert, ne? Also wenn man heutzutage guckt, die Fast Fashion oder die globale Ausbeutung von Arbeitskräften, selbst Ressourcenausbeutung, Stichwort Klimakatastrophe, da hat sich ja nichts geändert. Also das ist ja eine Idee, die könnte man wirklich in Linie bis heute ziehen, ne?
Das ist eine super Überleitung, weil mir daran gerade auffällt, ich wollte kurz so einwerfen, ja, aber bei Rudi Gernreich ging es ja um das tatsächliche Endprodukt, also die Sichtbarkeit, das irgendwie politisch zu gestalten. Und jetzt reden wir, und ich bin sehr froh, dass wir jetzt anfangen, darüber zu reden, über Produktionsbedingungen. Und das ist ja auch wirklich entscheidend, wenn wir dann zurück in den Roman gehen, zu Josef Neckermann, zu den Versandhäusern und zu den Produktionsbedingungen im Ghetto Litzmannstadt, wo nämlich deutlich wird, ja, wir können auf Oberflächen gucken, wir können über Oberflächenbeschaffenheiten sprechen, über Farben, über Gestalt, über Formen. Aber das alles sagt sehr wenig aus über den Preis, den wir noch dazu zu bezahlen bereit sind oder eben nicht.
Lilo stolpert ja über ihre Vergangenheit, die auch was mit Produktionsbedingungen zu tun hat. Wir wollen nicht zu viel spoilern, aber es geht neben den Familiengeheimnissen von Harry und Lilo ja auch darum, was sie getan haben in den 40er Jahren in Litzmannstadt. Da musste ich auch erstmal nachgucken, was dieses Ghetto eigentlich war, das ziemlich verschüttet ist im Gedächtnis, würde ich sagen. Mögen Sie es noch mal ein bisschen aufrollen, was das für eine, ja, was für eine Stadt war damals und vor allem, was Lilo da auch gemacht hat? Sie hat ja sowas wie umetikettiert.
Das kam dann erst später. Also Litzmannstadt hieß zuvor Łódź und auch jetzt wieder Łódź und hatte nach Warschau die zweitgrößte jüdische Bevölkerung und war eine Textilmetropole. Das sind zwei ganz entscheidende Merkmale von Litzmannstadt. Und als dann 1939 die deutsche Wehrmacht in Polen einmarschiert ist, hat man Polen ja sozusagen in zwei besetzte Gebiete aufgeteilt. Das eine war das sogenannte Wartegau, was dem Deutschen Reich eingegliedert wurde. Und das zweite war das Generalgouvernement, was so eine Art Wildwestprärie war, über die wir jetzt aber nicht sprechen. Und Litzmannstadt liegt im Wartegau, im sogenannten. Da gab es eine eingesetzte Zivilregierung. Und wie das im Nationalsozialismus gerne der Fall war, hat man sozusagen eine Zivilverwaltung gehabt und gleichzeitig aber natürlich versucht, mit SS-Instanzen auch politisch das nicht nur das Leben im besetzten Polen zu prägen, sondern auch größtmöglichen wirtschaftlichen Gewinn aus allem zu ziehen, was man Polen und Juden antun, abnehmen konnte. Punkt. Und hat deswegen, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, in Litzmannstadt sehr schnell ein jüdisches Ghetto errichtet, in dem man sämtliche Jüdinnen und Juden interniert hat. Und weil, wie ich vorhin schon sagte, Litzmannstadt auch Textilmetropole war, hat man sich darauf besonnen, was man sehr stark braucht, außer Waffen, wenn man in einem Krieg ist. Man braucht Stoffe und Textilien. Und zwar nicht nur Wehrmachtsuniformen, sondern auch die Privatunternehmen, die zu Hause im Reich verblieben waren, hatten einen immensen Bedarf an der Produktion von Kleidung. Das hat man früher schon gedeckt. In Berlin war rund um den Hausvogteiplatz die jüdische Modeproduktions- und Konfektionsmetropole. Und das Zynische ist, dass man dieselben jüdischen Konfektionäre, die man enteignet hat in Berlin und deportiert hat und zunächst in Ghettos geschickt hat, dass das wiederum diejenigen waren, die im Ghetto Litzmannstadt Zwangsarbeit leisten mussten in der Textilproduktion. Mhm. Und zwar in hohem Ausmaße, sodass Himmler war es, glaube ich, irgendwann gesagt hat, das Ghetto Litzmannstadt sei der größte Konfektionsbetrieb des Deutschen Reichs.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite hat noch einen anderen Namen, nämlich ADEFA. Mögen Sie das noch sagen? Weil das sind so zwei Säulen dieser Schuld, die in diesem Buch erzählt wird.
Ja. Also die ADEFA, die Arbeitsgemeinschaft deutsch-arischer Bekleidungsfabrikanten, hat sich schon lange vor dem Krieg, nämlich glaube 34 oder 35, gegründet. Und das war eine Organisation, die zum Ziel hatte, die Ausschaltung jüdischer Konfektions- und Zulieferbetriebe aus dem deutschen Geschäftswesen, aus der deutschen Modeindustrie. Und da hat man sich eigentlich so ein bisschen parallel zu den Nürnberger Rassegesetzen, hat man sich da alle möglichen Verordnungen ausgedacht, angefangen damit, dass jüdische Konfektionäre und Produzenten nicht mehr in den Zeitschriften inserieren und annoncieren durften. Später dann, dass bei ADEFA nur Mitglied werden durfte, wer keine jüdischen Schneider, Zulieferer, Mitarbeiter mehr beschäftigt hat und dergleichen mehr. Und als dann auch noch die Enteignungen anfingen und diejenigen jüdischen Konfektionäre, die es nicht geschafft haben, rechtzeitig das Land zu verlassen, dann auch deportiert wurden. Also sozusagen als die deutsche Wirtschaft, die deutsche Textilindustrie bereinigt war, dann hatte sich auch der Gedanke von ADEFA erledigt. Und dann hat man sich noch damit darauf beschränkt oder hat man sich noch damit beholfen zu sagen, die finanziell besser ausgestatteteren unter uns ermöglichen dahergelaufenen, keine Ahnung vom Textilhandwerk habenden Menschen, die investieren wollen, Kredite, damit sie die übrig gebliebenen Gelände, Fabriken und Betriebe der ins Exil gegangenen oder deportierten jüdischen Konfektionäre aufkaufen und weiter betreiben können.
Eine Geschichte, die leider auch weitergegangen ist. Also es gibt immer noch Betriebe oder Firmen, die mit dieser ADEFA verknüpft sind geschichtlich. Also zum Beispiel Neckermann-Quelle, Hetlage, Woolworth, das sind alles so Namen, die uns heute etwas sagen, aber deren Geschichte wir gar nicht so genau wissen, die wir aber wissen, wenn wir Ihr Buch gelesen haben. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, Sie haben schon gesagt, Sie sind Mode interessiert, Mode spielt eine große Rolle in Ihrem Leben. Haben Sie was gelernt aus diesen Recherchen oder ist es etwas, was Sie jetzt zu einem anderen Denken gebracht hat?
Also ich schreibe Romane, um etwas zu lernen. Ich starte aus. Ich komme her von irgendeiner Grundfrage. In diesem Fall war die, dass wir heute so häufig suggerieren, es sei ganz einfach, die Entscheidung zu treffen, auf welcher Seite der Geschichte ich stehe. Ne? Also als müsse ich nur sagen, ich bin für die Demokratie, ich bin gegen KZs und gegen Deportationen, als hätte jeder immer diese Chance gehabt. Ja, und als seien es nur ideologische oder militärische Erwägungen, die Menschen zu Tätern oder Nicht-Tätern machen. Und wenn man sich am Beispiel der Textilindustrie, aber auch sämtlicher Wirtschaftszweige, und wir wissen das von der IG Farben zum Beispiel, da ist es viel bekannter, angucken, inwiefern Menschen ökonomisch profitiert haben und einfach auch aus persönlichem Vorteil, aus Opportunismus. Wenn ich sage, mein Konkurrenzmarkt halbiert sich mal eben dadurch, dass die Hälfte der Konkurrenz nicht mehr da ist, dann ist das vielleicht gar nicht so unvergleichbar mit Entscheidungen. Und jetzt setze ich mich gleich in ein Fettnäpfchen. Nein, aber Entscheidungen zu wirtschaftlichen Vorteilen treffen auch heute Unternehmen, die sich überlegen, wo lasse ich produzieren, was zahle ich meinen ArbeiterInnen, wie lasse ich sie versichern. Also sozusagen ökonomische Entscheidungen, die zum Nachteil von anderen gereichen und da mit dazu beitragen, dass die Rechte von Menschen beschnitten werden, bis hin dazu, dass wir zu Tätern werden oder verantwortlich für das Leid von anderen. Das ist die Frage, die mich interessiert hat und da habe ich sehr viel dazu gelernt.
Vielleicht sollten wir öfter mal dran denken, dass wir erst knapp 80 Jahre Frieden haben in Deutschland und immer noch dabei sind, unsere Geschichten zu verarbeiten, während an anderer Stelle wieder eingerissen wird.
Da bleiben selbst mir die Worte weg, weil ich nur zustimmend nicken kann, was man jetzt gerade natürlich am Mikrofon nicht sehen kann, am Radioapparat.
Frühjahrskollektion, ein sehr besonderer Roman in diesem Bücherfrühling, der über den Laufsteg in die deutsche Geschichte führt. Eine Familiengeschichte mit Geheimnissen und Tragik, kunstvoll zusammengenäht von Christine Koschmieder. Ist gerade im Kanon Verlag erschienen. Dankeschön für das Buch, danke fürs Gespräch.
Sehr, sehr gerne, vielen Dank.
ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Schwebende Lasten heißt der neue Roman von Annette Gröschner über Hanna Krause, in deren Leben wenig schwebte, bis auf die Kübel mit glühendem Stahl, die sie durch eine Magdeburger Werkhalle balanciert hat, die sie an ihrem Kran schweben ließ, den sie Mimi nannte, weil ihr Kran Hanna Krause an eine Katze erinnerte. Annette Gröschner ist jetzt hier mit ihrem Roman Schwebende Lasten. Herzlich willkommen.
Hallo.
Dass es ein Künstlerinnenroman wird, haben Sie das während der Arbeit gemerkt oder war das von Anfang an der Plan?
Ein Künstlerinnenroman?
Na, es endet mit einer Konzeptkunst. Kurz davor macht Hanna Krause ein Reenactment von einem Gemälde eines flämischen Malers und außerdem war sie eine Virtuosin auf ihrem Kran im Ernst-Thälmann-Werk in Magdeburg. Ganz schön viel Kunst.
Ja, da kann man dann sagen, dass aus der Industrie sehr viel Kunst erwachsen ist. Ich meine, die haben ja auch immer die bildenden Künstler ihre Plastiken in so großen Werken auch gegossen. Ne? Also da gab es ja auch immer eine Verbindung. Und ich war mal in Buenos Aires in so einem selbstverwalteten Aluminiumwerk und die hatten wirklich eine Etage für KünstlerInnen und eine Etage, wo sie das Aluminium hergestellt haben. Und das fand ich eigentlich, es wäre eine gute Möglichkeit, Kunst und Arbeit miteinander zu verbinden.
Das passiert ja in dem Roman auf eine Art auch, in dem Sie diesen Roman schreiben. In Schwebende Lasten erzählen Sie das Leben der Hanna Krause von der Kaiserzeit über die Weimarer Republik, die Nazizeit und die ganze DDR bis in das Vereinigte Deutschland. Sie hat 6 Kinder, sie hat erst einen Blumenladen, wird später Kranfahrerin. Sie kommt aus ganz einfachen Verhältnissen ist eine einfache Frau. Und wenn man ihren Roman liest, kann man dann irgendwann merken, wie blöd und gemein es ist, von einfachen Verhältnissen zu sprechen und von einer einfachen Frau.
Ja, ich lehne das absolut ab, von einfachen Menschen zu reden, weil das wird immer von Leuten gesagt, die sich selbst irgendwie für kompliziert halten und manchmal eigentlich viel einfacher gestrickt sind als die einfachen Leute, von denen sie immer reden. Also ich glaube, kein Mensch ist einfach an sich und kommt aus einfachen Verhältnissen, weil die sogenannten einfachen Verhältnisse immer die extrem komplizierten Verhältnisse sind, weil man irgendwie durchkommen muss. Und ja, das ist eigentlich so eine Art, aus einer bestimmten Klassenposition erzählt, ist man dann schnell bei einfachen Leuten. Aber das finde ich, ich versuche es nicht zu verwenden. Ja.
Die Hanna Krause, die erlebt so viel in ihrem Leben. Das Schicksal verlangt so viel von ihr, bürdet ihr solche Lasten auf. Das haben Sie sich nicht ausgedacht, oder?
Ich würde nicht sagen, dass es eine Figur gibt, die jetzt wirklich dahinter steht, die komplett eine lebendige Person ist. Aber ich habe so verschiedenste Biografien einfach mir angeguckt und bin auch mit Leuten aufgewachsen, die Ähnlichkeiten hatten. Aber es ist schon ein Roman, eine Fiktion, ja. Aber die gesättigt ist mit viel Erfahrung. Vielleicht musste ich auch erst so alt werden, um den Roman zu schreiben.
Sie haben eine Stelle jetzt dabei, wo wir die Hanna in ihrem Leben als junge Mutter, Ehefrau und Inhaberin eines Blumengeschäfts in einer schwierigen Gegend kennenlernen.
Ja, das ist das Kapitel Narzisse. Es ist so, dass vor jedem Kapitel eine Geschichte oder die Biografie einer Blume steht. Eine Definition, die von Hanna selbst in ein Buch geschrieben wird. Und es löst sich eigentlich erst so zum Ende hin auf, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Kapitel 3, Narzisse. Sehr bekannte Zwiebelpflanze, die im Frühjahr in unterschiedlichen Gelbtönen blüht. Eine hervorragende Schnittblume ist die Osterglocke, auch Trompetennarzisse genannt. Achtung, Engelstrompeten, nicht winterhart. Die Blätter sind lang, schmal, flach, zuweilen binsenartig. Die Blüten haben 6 Blütenblätter und eine oft andersfarbige innere Krone. Standort in voller Sonne oder leichtem Schatten bei regelmäßigem Gießen. Pflanzensaft kann beim Abschneiden zu Hautreizungen führen. Elisabeth war schon als Säugling vernünftig. Sie lag in ihrem Kinderwagen hinter den Gummibäumen, die keiner kaufen wollte, und konnte sich den ganzen Tag mit dem Seidenpapier beschäftigen, das Hanna ihr kurz vor Öffnung des Ladens in den Wagen legte. Im Gegensatz zu Hannas Erstgeborenem, der für Blumen das war, was sonst nur Pflanzengift besser hinbekam. Ein Zerstörer. 5 Minuten im Laden und eine ganze teure Lieferung aus Holland konnte in die Mülltonne geworfen werden. Selbst Backpfeifen halfen nichts. Einmal, als sie Johannes schlafen legte und nochmal schnell mit Karl auf ein Bier und eine Runde Skat in die Gaststätte nebenan ging, kamen Leute in die Kneipe und riefen, auf dem Johannesberg regnet es Geld. Hanna stürzte nach draußen und sah ihren Sohn auf dem Fensterbrett des Wohnzimmers über dem Laden, die offene Kassette mit den Tageseinnahmen in der Hand und unter ihm die Leute, wie sie das Geld aufklaubten und in der Dunkelheit verschwanden. Er juchzte vor Glück. Karl zerrte Johannes ins Zimmer und legte ihn übers Knie, aber das machte ihn nur noch verstockter. Er schrie, »Lass mich los, ich will ja nicht bleiben, ich will zu Oma und Opa.« Was Karl dazu brachte, all seinen Hass auf sich, auf seine Eltern, das verstockte Kind in die Schläge zu legen, bis Johannes grün und blau war und Hanna nicht mehr mit ihrem Mann redete. Einzugreifen traute sie sich nicht. Auch sie war wütend auf den Kleinen. Ihren Vorsatz, die Kinder nicht zu schlagen, hatte sie fast vergessen.
Und so ist sie als junge Frau schon voll damit beschäftigt, zu überleben. Da hat der Krieg noch gar nicht angefangen, noch kein Unfall, keine Bomben, keine Russen, kein 17. Juni. Das kommt alles noch obendrauf. Ging Ihnen das auch so, dass Sie gedacht haben, was kann diese Frau alles wegschleppen? Was hat die für eine Kraft?
Na, wir kennen das ja aus diesen Hiob-Darstellungen, also bei Josef Roth, wo die Familie ja auch quasi diesen ganzen diesem ganzen unwirtlichen Leben ausgesetzt ist. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Biografien gibt, die eben wirklich von, ja, auch kennen wir ja auch selber, so aus von einer Katastrophe in die nächste stolpern. Und in dem Moment, wo man drin ist in dieser Katastrophe, denkt man ja immer noch, es gibt Auswege. Also ich meine, wir sind jetzt auch gerade in einer Situation, wo jeden Tag irgendeine Katastrophe kommt. Und irgendwie versuchen wir trotzdem weiterzuleben und zu sagen, okay, dann lass uns mal treffen und lass uns mal irgendwie was Schönes machen, einfach um dem was entgegenzusetzen. Und ich glaube, das war vor 100 Jahren nicht anders, ne?
Und diese Geschichte gerade an der Stelle, wo Sie waren, die geht ja noch weiter, dass die, dann der Junge dann bei den, sehr stark bei den Großeltern groß wird und die entfremden sich immer mehr. Und da gibt es dann mal so eine Stelle, wo Sie schreiben, das gab ihr einen Stich. So, da wird Ihre Traurigkeit mal angedeutet, aber mehr sagen Sie dazu nicht. Was in ihr vorgeht, schreiben Sie nicht. So mit Hannas Seelenleben sind Sie diskret. Warum eigentlich?
Naja, ich habe... Es war ursprünglich ein Roman, in dem die Hannah-Geschichte eingebaut war. Und drumherum haben die Töchter erzählt. Und das hat nicht funktioniert. Und deswegen habe ich zwei Romane draus gemacht. Der zweite kommt später. Und für mich war klar, die sind unterschiedliche Generationen, die gehen unterschiedlich mit ihrem Leben um. Und diese Figur Hannah, die psychologisiert nicht. Also das findet bei ihr nicht statt. Und sie versucht auch quasi ihr ganzes Seelenleben so eingebettet in so einen Panzer irgendwie zu leben, ja. Und das war mir wichtig, dann auch so zu, also in der Sprache so zu agieren, dass es ihr nahe kommt, ja. Also auch in einer Sprache zu schreiben, die sie selber auch lesen würde auf dem Kran. Sie ist ja Kranfahrerin und wer Kranfahrerin war, weiß, dass es sehr, sehr viele Leerzeiten gibt und die werden gefüllt. Und die meisten haben dann irgendwie ihr Stopfzeug oder Strickzeug mit nach oben genommen. Und viele haben auch so, ja, Liebesromane, irgendwie so Schmöker oder irgendwie was so aus dem Westen rüberkam.
Genau, und sie hat einen anderen Arzt Geschmack.
Und sie fängt dann an, Thomas Mann zu lesen, aber eben auch die Erzählungen, die so noch relativ einfach zu lesen sind. Also nicht so gerade so Adrian Leverkühn oder so, aber und genau das wollte ich dann auch als Sprache also für sie haben, dass sie dieses Buch auch lesen würde.
Und sie hat eine klare Priorität in ihrem Leben, das sind ihre Kinder und die Blumen, später den Kran, den mag sie auch, aber Gedanken, wie man sie heute haben kann, also so Selbstverwirklichung, Optimierung, erfülltes Leben, das ist das, was würde sie dazu sagen?
Ich glaube, das Wort Selbstoptimierung würde sie nicht in den Mund nehmen.
Also sie sagt ja irgendwie, ich müsste denken, Kokolores ist ein Wort, was sie sagen
genau,
lassen.
Genau, das ist Kokolores, ja. Ja, ich glaube, dazu gab es auch gar keine Zeit für Selbstverwirklichung. Das ist ja immer so, so ein Zeitphänomen für bestimmte Zeiten, wo es solche Ruhepunkte auch, so ein Ruhepunkt auch üblich sind. Aber wir müssen eben immer auch sagen, nicht für alle. Also das ist eine bestimmte Gruppe von Leuten, die sich sowas wie Selbstoptimierung leisten können. Ja? Und die meisten Leute können es nicht, weil sie auch in so einem ja, Hamsterrad stecken und gar keine Zeit haben, ins Fitnessstudio zu gehen.
Und bei ihren Töchtern ahnt man dann aber schon, dass es anders ist. Und die Hannah, sie gibt so eine Stelle ganz am Schluss, wo sie überlegen, ob sie am Ende im Grab lachen wird, also ob sie über ihre eigenen Töchter lachen wird. Da sind sie sich nicht ganz so sicher. Sie sagen, es gibt noch einen zweiten Roman, das irgendwann demnächst, also weil ich dachte, ich wüsste ja auch gerne, wie es mit den Töchtern weitergeht.
Ja, das spielt dann 2013 beim großen Hochwasser, wo diese vier Töchter quasi ihr Leben rekapitulieren müssen, weil der Keller unter Wasser steht und sie eben alles rausholen müssen aus den Kellern. Und dann merkt man dann auch, dass diese, das sind ja auch so Geschichten von Emanzipation, kann man sagen. Ja, also die Töchter haben ja dann doch ein anderes Leben als ihre Mutter. Auch, ja, dann haben andere Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Und kommen dann aber eben auch in diese Wendezeit rein und in diese Transformationszeit, wo sie dann wieder ganz viel verlieren auch. Oder wo versucht wird, ihre Emanzipation halt wieder rückgängig zu machen, indem sie eben einfach ihre Arbeit verlieren und quasi wieder ihnen gesagt wird, sie sollen auch wieder Hausfrauen werden oder in Rente gehen oder so. Und das war mir auch wichtig, diese... Also und dann gibt es natürlich die nächste Generation, das sind dann auch wieder Töchter, die alle weggehen. Also niemand von denen, bis auf eine, sind dann noch in Magdeburg. Die sind alle über in alle Welt verstreut. Ja.
Und Magdeburg ist ein wichtiger Punkt, weil eine weitere Protagonistin in Schwebende Lasten ist die Stadt. Das ist Magdeburg, da sind sie geboren. Die hat eine ähnlich berührende Geschichte, diese Stadt, wie die Hanna eine berührende Geschichte hat. Das war ihnen auch wichtig zu ergründen, wie ein Ort ein Leben prägt?
Ja, das war mir schon immer wichtig. Ich glaube deswegen, es war schon relativ früh klar, dass ich quasi zwei Romane schreiben werde. Das eine ist Moskauer Eis, den habe ich ja schon 2000 geschrieben. Der spielt ja auch in Magdeburg und der zweite ist jetzt dieses Schwebende Lasten. Dann der dritte wird Frauenruheraum heißen. Also wir sind quasi in dieser ganzen Zeit immer in dieser Stadt. Und das ist ja so ein bisschen so wie die schmuddelige Schwester an der Elbe von Dresden. Ja, so, also viele Sachen sind ähnlich, die Zerstörung ist ähnlich. Es gab sowas wie die Frauenkirche auch in Magdeburg. Das ist die Johanneskirche, die jetzt ja so bekannt, berühmt geworden ist, weil es dieser Gedenkort ist für den Magdeburger Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt. Und das waren zerstörte Orte, die so zur Mahnung dort standen. Und dann sind sie aber doch wieder aufgebaut worden. Und auch diese Sache mit dem Feuersturm und mit der Anzahl der Opfer, die komplett übertrieben war. Und diese Gedenktage, also als Kind mussten wir am 16. Januar war immer ein Gedenktag. Ja. Und so ähnlich ist es in Dresden auch. Aber Dresden ist halt so diese schöne Barockstadt und Magdeburg ist so die schmuddelige Industriestadt gewesen. Und die aber eben deswegen den Vorteil hat für mich, dass sie so unbeschrieben ist. Ja? Also das nicht, es gibt natürlich Autorinnen und Autoren, die über die Stadt schreiben, aber sie ist noch nicht so fertig geschrieben, ja? So, sondern man findet immer so sehr viele Ecken und Geschichten, die so unerzählt sind. Also auch diese Geschichte diese Genetik der Stadt, auch diese, wo diese Zerstörung von 1631, wo so ein blühendes Gemeinwesen komplett zerstört worden ist und alle ermordet worden sind, ja immer noch in der Stadt drinsteckt. Ja? Also ich meine, in ganz Osteuropa ist Magdeburg ganz bekannt, weil das magdeburgische Recht dort sehr, sehr, sehr lange auch noch gewirkt hat oder noch galt, wo es in Mitteleuropa schon nicht mehr galt. Also hat einen ganz besonderen Klang, aber davon wussten wir als Kind nichts. Ja? Also das ist auch so interessant, dass die Stadt auch selber immer sich selber für so klein gehalten hat. Ja? Also ich meine, als Kind war es... Wenn andere Kinder mit ihrer Stadt angegeben haben, haben wir gesagt, ja, bei uns kostet aber der Fahrschein nur 15 Pfennig und nicht 20, weil es nicht so viel gab, auf das man stolz sein konnte. Ja? So. Und das ist natürlich auch immer schwierig gewesen, ne? Im Nachhinein.
Annette Gröschner in der ARD Radio Kulturnacht mit ihrem Roman Schwebende Lasten, der ist im Verlag CH Beck erschienen, hat 282 Seiten. Dankeschön.
Bitte.
ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Das Wandern zwischen Sprachen, das Übersetzen von einer in die andere, das wird meistens von professionellen Übersetzenden getan. Es passiert nicht so oft, dass eine Autorin einen Roman schreibt und ihn dann gleich in ihre Muttersprache übersetzt. In diesem Fall vom Englischen ins Deutsche, Good Girl, so heißt das Debüt, dem dies passiert ist, geschrieben und übersetzt von Aria Aber. Erschien jetzt im Frühling im Klassenverlag und sie ist nun bei mir. Hallo.
Hallo.
Sie sind in Münster geboren, in Deutschland aufgewachsen, leben mittlerweile in Los Angeles, sind gefeierte Dichterin in den USA. Ihre Werke erscheinen immer wieder im New Yorker und nun auch viel beachtet Ihr erster Roman. Ich muss erstmal so ein bisschen biografisch fragen. Ihre Eltern sind aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Sie selbst hat es in die USA verschlagen. Was hat sie eigentlich dorthin gebracht? Welche Wendung in ihrem Leben?
Das war eine ziemlich organische Entwicklung, um ehrlich zu sein. Also ich hatte das gar nicht so geplant. Ich bin in Münster auf eine bilinguale Schule gegangen und habe auch ein bilinguales Abitur abgeschlossen. Und dann hatte ich in England an der Goldsmiths University englische Literatur studiert und habe einige Jahre in London gewohnt. Und die englische Sprache lag mir schon immer. Also es war auch eine präsente Sprache bei uns zu Hause, weil mein Vater oft die Nachrichten auf Englisch gehört hat und das Time-Magazin abonniert hatte und so weiter. Aber es hat mich dann einfach so nach Amerika verschlagen, weil ich mich auf Masterstudiengänge beworben hatte in Creative Writing in Amerika, dann auch in New York an der NYU ein Vollstipendium bekommen habe. Und seit 2016 bin ich eigentlich die meiste Zeit dort, obwohl ich zwischenzeitlich seit 2011, also seitdem ich nach London gezogen bin, auch einige Monate immer mal wieder in Deutschland gewohnt habe. Und ich hatte damals angefangen, während meines Bachelorstudiums auf Englisch zu schreiben, weil die Literaturszene und Welt in Deutschland sehr undurchsichtig schien. Ich wusste nicht, wie man Schriftstellerin werden kann in Deutschland, aber in England schien das alles etwas transparenter und auch etwas pragmatischer. Und mittlerweile ist das ja, glaube ich, auch etwas anders hier, aber es hat sich einfach so ergeben.
Das wäre auch so eine Frage gewesen, die ich mir noch notiert habe. Wieso eigentlich Englisch? Was macht das Englische aus? Ist es einfach, wie Sie sagen, dass Sie gedacht haben, das ist dann ein besserer Markt oder ein interessanterer Markt? Oder hat es auch irgendwas mit Emotionen zu tun, dass die vielleicht im Englischen besser ausgedrückt werden können?
Ich glaube, es liegt nicht nur an dem Markt, sondern auch an der Tatsache, dass ich mich schon immer sehr für englischsprachige Literatur interessiert habe, vor allen Dingen die Gegenwartsliteratur im amerikanischen Raum, in der Poesie, die Lyrik, also Dichterinnen wie Anne Carson oder Luise Glück oder Claudia Rankine, die haben mir immer sehr gut gefallen. Und ich habe die dann aufgrund meiner Bildung, glaube ich, dann irgendwann auch einfach im Original und nicht in der Übersetzung gelesen und habe mich sehr für das Englische interessiert, weil die englische Sprache ja auch etwas einfacher ist als die deutsche. Man kann, obwohl ich kann das eigentlich gar nicht so generalisieren. Ich glaube, die deutsche Sprache ist kreativer. Man kann mehrere Wortkreationen erfinden im Deutschen. Das kann man im Englischen nicht so gut, aber vielleicht dachte ich damals, dass ich mich im Englischen neu erfinden kann und auch mehr experimentieren kann im Englischen. Und tatsächlich ist mir bei der Übersetzung dann aufgefallen, dass ich glaube, dass ich den Roman etwas ernster geschrieben habe, als ich es im Deutschen getan hätte, hätte ich das Deutsche im Original verfasst.
Ja, verstehe. Sie haben gerade schon Luise Glück genannt. Jetzt ein klein bisschen Gossip. Sie sind verheiratet mit einem Schriftsteller, Noah Warren. Und in einem Artikel über ihre Hochzeit habe ich diese Notiz gefunden, dass Luise Glück sie getraut hat.
Ja, tatsächlich. Sie war meine Professorin an der Stanford-Universität, wo ich ein Fellowship gemacht habe. Sie kennt auch meinen Mann, Noah Warren, seitdem er 19 ist. Sie war seine Professorin, als er an der Yale-Universität seinen Bachelor gemacht hat. Damals war er noch sehr jung und sie sind auch seitdem befreundet. Und ich habe dann mich auch mit ihr angefreundet damals über die Stanford-Universität. Sie war eine sehr wichtige Mentorin und Professorin in meinem Leben. Und ja, es war sehr besonders. Sie ist ja leider auch ein paar Monate nach der Hochzeit verstorben. Aber das war wirklich eine Ehre, um ehrlich zu sein.
Ihr Leben liest sich ehrlich gesagt, und jetzt kommen wir zu Ihrem Roman, so ein bisschen wie ein Zukunftstraum Ihrer Protagonistin Nila. Hätte Nila sich so eine Zukunft geträumt?
Vielleicht. Also ich habe diese Frage auch schon des Öfteren bekommen. Mein amerikanischer Lektor meinte auch, dass es sich so anfühlt, als würde Nila irgendwann nach Amerika ziehen, obwohl sie ja in London endet und das ja eine autobiografische Parallele ist zwischen ihr und mir. Aber ich weiß es gar nicht. Ich meine, sie ist ja auch, es ist kein autobiografischer Roman. Ich würde ihn auch nicht als autofiktional oder so beschreiben. Sie ist eine erfundene Figur und auf einer Art und Weise habe ich sicherlich ein Traumleben, das sie sich vielleicht erwünscht hätte. Andererseits bin ich auch nicht so davon überzeugt, dass es immer das Richtige ist, dem Land, in dem man sich nicht wohlfühlt, zu entziehen. Das ist vielleicht auch etwas Feiges, was sie da tut am Ende des Romans. Und als ich den Roman am Anfang entworfen hatte, wollte ich eigentlich gar nicht, dass es damit endet, dass sie aus Deutschland wegzieht, sondern dass sie zurückkommt nach einem Auslandsjahr in England. Also das war dann eine Entscheidung, die ich mit meinem amerikanischen Verlag und meinem Lektor getroffen habe, damit es ein traditionelleres Happy Ending wird sozusagen oder ein offeneres Ende.
Ja, das hört sich an nach Volume 2, oder?
Ja, vielleicht.
Nila lebt in Berlin zu der Zeit, als ihr Buch spielt, in den frühen 10er Jahren unseres Jahrhunderts. Sie lebt da als Teil einer großen Familie von Einwanderern aus Afghanistan. Die Mutter ist gestorben und der Vater, der trauert. Und ihr Zuhause ist der Plattenbau, wobei sie ihren eigentlichen Platz, ihre Heimat, so im Nachtleben findet, zum Beispiel in den Techno-Clubs der Stadt. Es gibt da den Bunker, in den sie meistens geht. Berlin so vor 10, 12 Jahren, ist Nilas Berlin auch ihr Berlin gewesen?
Definitiv. Also ich habe mich für diese Zeit damals entschieden, für diese Zeitspanne um 2010, 2011, 2012 herum, weil ich selbst auch ein Jahr in Berlin gewohnt hatte, von 2012 bis 2013, und ich am authentischsten über diese Phase in Berlin schreiben konnte. Das war also wirklich mein Berlin, aber es war auch eine sehr interessante und unbändige Zeit in dieser Stadt und in diesem Land. Es war ja kurz nach der Finanzkrise, als viele europäische EinwanderInnen nach Berlin kamen, weil die Mieten noch relativ günstig waren und man hier ein künstlerisches Leben führen konnte. Das sieht ja mittlerweile ganz anders aus. Das Berghain war ungefähr 5 Jahre alt zu der Zeit. Also diese Clubkultur war ja auch noch relativ neu und aufregend. Ich habe mich halt sehr dafür interessiert, wie sich diese Stadt verändert hat. Ich erinnere mich zum Beispiel noch daran, dass ich 2013 irgendwann im Sommer in eine Bar in Friedrichshain oder Kreuzberg gegangen bin und der Barkeeper kein Deutsch sprechen konnte, sondern nur Englisch. Und das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Und mittlerweile ist das ja so normalisiert. Also diese Stadt wurde ja so krass globalisiert und internationalisiert seitdem. Aber ich habe mich halt für diesen Umbruch sehr interessiert und fand ihn sehr faszinierend. Und auch politisch war es eine sehr brachiale oder interessante Zeit.
Wie haben Sie die Zeit für sich selbst wiedergeholt? Also haben Sie nochmal Filme geguckt oder Bücher gelesen oder wie haben Sie recherchiert?
Ja, ich habe relativ viele Filme geguckt, die eigentlich aber auch vielleicht aus einer Zeit davor kamen. Zum Beispiel Fatih Akins Gegen die Wand, die ja wirklich, der Film spielt ja dann 10 Jahre, bevor irgendwie es um Nilas Geschichte geht. Aber mich einfach nochmal ich habe diese Filme einfach geguckt, um mich nochmal so zurück in diese Welt zu versetzen. Aber ich habe 2020, als ich den Roman angefangen habe zu schreiben, tatsächlich wieder in Berlin gewohnt. Das war ja während der Pandemie. Davor hatte ich eine Gastdozentenstelle an einem College in Nordkalifornien und ich hatte keine Krankenversicherung bei diesem College. Und als die Pandemie ausgebrochen ist, wurde ich sehr paranoid und bin zurück nach Deutschland gekommen und hatte mir eine kleine Wohnung angemietet in Friedrichshain, die nur ein Katzensprung vom Berghain entfernt war. Das war gar nicht so geplant, aber ich bin dann jeden Tag viel spazieren gegangen, ich glaube, wie viele in der Zeit, und bin an Berghain vorbeigelaufen, aber auch an diesen anderen Clubs, die alle geschlossen waren, an Cafés und Restaurants, und habe mich sehr an mein eigenes Leben ein Jahrzehnt davor erinnert. Und irgendwie war ich zu der Zeit auch von einer unglaublichen Trauer überwältigt. Einerseits gab es ja diese kollektive Trauer aufgrund der Pandemie und dem Hanau-Attentat und dann auch dem Summer of Floyd. Andererseits fand ich aber auch eine private und intimere Trauer, weil ein guter Freund von mir, der in meiner eigenen Jugend sehr wichtig war, gestorben war im April 2020. Und dieses Gefühl des irreversiblen Verlusts wollte ich in dem Text irgendwie wiedergeben und bearbeiten und verarbeiten. Mhm. Ja.
Nila lernt jemanden kennen, ein Schriftsteller, Marlo heißt er. Die haben so eine irritierende Beziehung, die so ein bisschen auch mit Erniedrigungen einhergeht. Wieso macht Nila eigentlich seine Spielchen mit, habe ich überlegt.
Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, als ich Nila als Protagonistin konzipierte, weil sie ja eine sehr extreme Person ist und sich nach intensiven Erfahrungen, nach Grenzerfahrungen sehnt. Sie ist sehr selbstzerstörerisch, aber auch von einem unglaublichen Schamgefühl geprägt. Also sie schämt sich für ihre Herkunft. Sie lügt auch über ihre afghanische Herkunft.
Sie sagt manchmal, sie ist aus Griechenland.
Genau, aus Griechenland, aus Italien, aus aus Israel. Sie erwähnt irgendwann mal, dass sie alles sein wollte, nur nicht afghanisch, nur nicht muslimisch gelesen werden. Das war so ihre größte Angst oder ist ihre größte Angst in dem Roman. Und sie kommt aber auch aus einer armen Familie, die sehr prekär am Rande der Gesellschaft lebt. Sie wächst in der Gropiusstadt auf und in der Community, also auch außerhalb ihrer Familie, die NachbarInnen und so weiter. Bei denen ist irgendwie Gewalt allgegenwärtig und auch normalisiert. Und eine Frage, die ich mir stellte, war, warum würde jemand wie Nila so eine gewaltvolle Beziehung mitmachen für so lange? Und ich glaube, es liegt daran, dass sie das Gefühl hat oder die von der Illusion irgendwie gesteuert wird, dass sie ihr eigenes Leben, was sich, indem sie irgendwie einen Kontrollverlust erlebt, durch diese Beziehung mit Marlo transformieren kann. Mhm. Am Anfang der Beziehung ist die Gewalt zwischen ihnen ja auch eher erotisch und sie will es, sie sehnt sich danach und dann entwickelt es sich zu etwas Hässlicherem, zu einer Art häuslichen Gewalt, die einfach nur das widerspiegelt, was sie von zu Hause aus ihrer Familie kennt. Und ich habe mich halt für dieses Zwischenspiel zwischen verschiedenen Gewaltbegriffen interessiert, weil es ja einerseits auch diese politische und nationale Gewalt gibt durch den Krieg oder die NSU-Terrorzelle, die ich ja auch in dem Roman aufarbeite. Und andererseits eben diese intime, private Gewalt und wie diese Konzepte oder Gewaltformen miteinander agieren, fand ich sehr faszinierend.
Mhm. Also Gewalt auf allen Ebenen, so habe ich es auch gelesen. Mhm. Und es ist auch so, dass man sehr viel lernt in dem Buch. Asylgesetzgebung zu der Zeit zum Beispiel, die rassistische Wirklichkeit der Stadt, das sind ja immer so mitlaufende Themen. Am Ende geht es, Sie sagen es schon, auch nochmal um die Morde des NSU. Es gab ja 2011 diesen Doppelselbstmord und Beate Schäpe, die sich selber stellte. Da habe ich wieder gedacht, das ist vielleicht auch für den angloamerikanischen Markt so ein bisschen nochmal erklärt, weil uns sind diese Geschehnisse eigentlich noch ziemlich präsent.
Ja.
Aber das mussten Sie natürlich für Ihr amerikanisches Publikum machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da musste ich auch relativ viel erklären. Zum Beispiel das mit diesem rosa-roten Panther mit dem Bekennervideo. Das hat mein Verlag zum Beispiel in den Staaten überhaupt nicht verstanden. Die wollten, dass ich das komplett erkläre. Ich musste mich dagegen ein bisschen wehren, weil ich weiß, dass das einfach gang und gäbe ist und das Teil unserer Erinnerungskultur hier ist in Deutschland. Es ist sehr präsent in den Köpfen der Gesellschaft hier und ich habe das tatsächlich gar nicht so intendiert, dass ich das für sie eigentlich, also für sie in dem amerikanischen Markt erklären wollte, aber auf irgendeine Art und Weise steht der Roman als kleines Fenster in die Geschichte Deutschlands vor 10, 12 Jahren ungefähr.
Ja, wobei tatsächlich, wenn man den in 30 Jahren wiederum in die Hand nimmt, dann kann man davon ausgehen, dass es sehr gut ist, dass solche Sachen nochmal erklärt werden, dass so geschichtliche Einordnungen passieren, weil dann ist es tatsächlich eine gelungene Art von Berlin-Geschichtsschreibung von einer Zeit, die eigentlich selten beschrieben wurde bisher. Ja. Also Nachwenderomane gibt es eine Menge, aber dieses junge Berlin, das gestern war, gewissermaßen, das gibt es so eigentlich. Ja, habe ich selten gelesen. So. Wie kam es zu der Idee, überhaupt diesen Roman zu schreiben? Also aus der Lyrik herauszutreten und zu sagen, so, ich gehe in die große Form, ich schreibe jetzt einen Roman.
Ich wollte schon immer einen Roman schreiben. Ich glaube auch, dass ich eigentlich vom Gemüt her lieber in Narrativen schreibe. Meine Gedichte sind oft auch sehr narrativ geprägt. Und in meiner Lyrik erfinde ich auch oft irgendwelche Settings oder Charaktere, die irgendwas erzählen, was nicht wirklich biografisch so gestimmt hat. Es war schon auch eine Herausforderung, mich dann dahinzusetzen und in Longform einen Roman zu schreiben. Aber ich interessiere mich sehr für Geschichten und vor allen Dingen interessiere ich mich für ProtagonistInnen, die eine bestimmte Veränderung durchmachen. In meinen Gedichten und in meiner Lyrik kann ich das oft irgendwie durchleuchten in einer mikroskopischen Art und Weise, wo es um einen bestimmten Moment geht, in der eine Person oder das lyrische Ich eine Transformierung durchmacht. Aber in dem Roman konnte ich das halt irgendwie expandieren und mich auf die komplette Entwicklung meiner Protagonistin, aber auch auf die Entwicklung der Charaktere um sie herum fokussieren. Und das fand ich sehr spannend.
In den USA ist der Roman schon ein paar Wochen draußen. Was kriegen Sie da für Reaktionen oder ist man interessiert an diesem Berlin der 10er Jahre?
Ja, definitiv. Also es gab zwei Rezensionen, die sich auch wirklich sehr mit der Historie Deutschlands und mit dem politischen Hintergrund beschäftigt haben. Eine Rezension in der Washington Post und eine, die erst letzte Woche erschienen ist, im New Yorker Magazin, die auch viel über diese NSU-Terrorzelle und die Ermordeten geschrieben haben und da recherchieren mussten, um den Roman richtig einordnen zu können, weil das ja in meinem Buch schon eher fiktional aufgearbeitet ist. Da endet die Geschichte ja auch mit einem Bäckereibrand, der gar nicht so stattgefunden hat. Es gibt eine vierte Hauptperson in der Terrorzelle, die ja auch nicht existiert hat. Und es ist schon sehr spannend zu sehen, dass da jetzt mehr drüber geschrieben wird in den USA auch, weil eigentlich, als ich meine Recherche für den Roman angefangen hatte, konnte ich mich gar nicht auf englische Quellen beziehen. Es gab da so wenig Informationen zu. Ja.
Ich drehe den Blick tatsächlich nochmal um, weil wir in Deutschland gerade so ein bisschen fassungslos in die USA schauen und ich denke, sehr wenig verstehen von dem, was da gerade passiert. Also der Umbau der Wissenslandschaft oder der Wissenschaftslandschaft, der Kultur durch die Regierung Trump. Wie erleben Sie das als Person aus der Kultur, aus der Wissenschaft?
Ich weiß gar nicht. Ich fühle mich gerade so, als wäre ich noch in dem Event mittendrin. Ich kann das noch nicht so richtig reflektieren. Viele Leute verspüren irgendeine Angst, aber die meisten sind einfach nur sehr nervös und beobachten gerade, wie sich alles verändert. Also es werden ja auch Entscheidungen getroffen, täglich, teilweise mehrere täglich, wo sich Sachen verändern, irgendwelche PolitikerInnen miteinander streiten und etwas, ein Gesetz irgendwie erwähnen, aber es dann doch irgendwie nicht umsetzen und so weiter. Also es fühlt sich einfach alles sehr chaotisch an im Moment. Ich glaube, es wird sich vieles verändern, aber vielleicht sind wir auch nur paranoid und sollten etwas hoffnungsvoller daran gehen.
Ich freue mich schon auf Ihr Buch darüber. Aber Good Girl erschien im Klassenverlag, ein Buch, das nicht nur hier und jetzt großen Spaß macht zu lesen, sondern Geschichtsschreibung ist über eine Zeit, die kurz vor heute ist, aber eben doch gestern. Ein Buch, das schon jetzt eine wichtige Stimme ist, das aber durch die Zeit wahrscheinlich noch wichtiger werden wird. Good Girl, Dankeschön an Aria Aber für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Might be somebody. Say what you see. Lines in the dark. Am I what you need? Taking all I've got. Say what you see. Lines in the dark. Am I what you need? God, say what you see. Mind losing dark. Am I what you need? Giving all I've got. Say what you see.
Die Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Schön, dass Sie weiter dabei sind oder gerade angekommen in unserer großen Literaturnacht zur Leipziger Buchmesse. Wie weit das Schreiben reichen kann, wie es Familienkonstellationen und die eigene Biografie erleuchten kann, das macht uns in diesem Jahr das Gastland Norwegen vor. Das autofiktionale Erzählen ist dort mit so großen Namen wie Karl-Ove Knausgård, Thomas Espedal und vor allem Vigdis Hjorth vertreten. Die sind alle in Leipzig zu Gast. Eine Literatur, die mit Schmerz umgeht, aber auch mit Überwindung. Und dass die deutsche Gegenwartsliteratur da in nichts nachsteht, das erzählen wir in der kommenden Stunde mit unseren drei GesprächspartnerInnen. Allen voran mit Helene Bracht, die sicher eins der intensivsten Bücher darüber in diesem Frühjahr geschrieben hat, mit dem vielsagenden Titel »Das Leben danach«.
Und Katrin, danach hast du einen Autor zu Gast, der dafür bekannt ist, dass er zum einen tief taucht in seinen Romanen und dass er das aber macht mit viel Witz, mit ganz viel Wortwitz. Dimitri Kapitelmann, der uns in seinem Roman »Russische Spezialitäten« mitnimmt in das Magazin. Das ist ein Leipziger Laden, den gab es auf der Eisenbahnstraße in Leipzig tatsächlich. Der hat seinen Eltern gehört. Und da hat sich die osteuropäische Diaspora getroffen, um bei Kwas und Pelmeni an die Heimat zu denken. Zumindest so lange getroffen, bis Russland die Ukraine überfallen hat. Und von da an wird es schwierig, auch im Magazin.
Ja, genau. So richtig lustig wird es nicht, vielleicht nie mehr werden. Wobei, du hast dann noch Annika Decker zu Gast.
Und das wird auf jeden Fall lustig bei Annika Decker, weil Annika Decker hat ein, man kann erst mal sagen, ein wütendes Buch geschrieben. Es ist durchaus eine MeToo-Geschichte aus dem Filmbusiness in Deutschland. Und auf der anderen Seite schreibt sie aber mit so viel Witz wütend. Also sie ist ja auch eine Komödienspezialistin. Dass es einen Haufen wirklich brisanter Themen in diesem Roman hat und gleichzeitig immer wieder total komisch ist.
Also spannende Stunde, wir freuen uns drauf.
Schön, dass Sie dabei sind und schön, dass Sie eine der Kulturwellen der ARD dafür